Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln.
Und ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. In der letzten Folge haben wir uns mit der Viktimologie beschäftigt. Das war eine Einführung in die Lehre vom Opfer, wie es übersetzt heißt. Dabei haben wir unter anderem auch über Viktimisierungsarten oder Stufen gesprochen. Also, dass man unterscheidet einmal die Primärviktimisierung, was die Straftat als solches meint, also dass man von einer Straftat betroffen ist. Aber daneben kann man auch so etwas erleben wie eine sekundäre Viktimisierung. Und das bedeutet eine erneute Opferwerdung, nicht im Sinne von einer nochmaligen Straftat, die man erlebt, sondern dadurch, wie man behandelt wird in der Folge der Opferwerdung. Wie man bei der Polizei behandelt wird oder vielleicht auch von seinem sozialen Umfeld. Dass man da solche negativen Erfahrungen macht, dass es wie eine erneute Opferwerdung ist. Wir hatten dann auch noch über die tertiäre und quartäre Viktimisierung gesprochen, aber das wollen wir jetzt mal ein bisschen beiseite schieben, sondern wir wollen uns diese sekundäre Viktimisierung heute genauer anschauen. Und dabei wollen wir auch auf den Opferschutz und die Opferhilfe eingehen, die unter anderem ja genau so etwas verhindern soll.
Und vielleicht differenzieren wir dafür erstmal kurz die Begriffe. Was meint eigentlich Opferschutz, was Opferhilfe und was Opfernachsorge? Also der Opferschutz, der beinhaltet alle Maßnahmen einer Gesellschaft, die zum Ziel haben, dass die Opfer oder Geschädigten einer Straftat oder eines anderen schädigenden Ereignisses unterstützt werden. Und zwar, indem der entstandene Schaden, sei er jetzt psychisch oder physisch, sozial oder auch finanziell, so weit wie möglich ausgeglichen wird und weiterem Schaden vorgebeugt wird. Das ist also der Opferschutz. Die Opferhilfe umfasst die psychosoziale Begleitung durch Beratungseinrichtungen und zwar über einen Zeitraum, sowohl vor als auch während als auch nach einem Ermittlungs- oder Strafverfahren. Und diese Opferhilfe wird von staatlichen und nichtstaatlichen Stellen ausgeübt. Sie ist kein Handlungsfeld der Polizei.
Und dann kann man als weiteren Begriff noch die Opfernachsorge einführen. Das ist dann die, ja, man kann sagen, zielgerichtete Kontaktaufnahme mit Opfern nach einer Straftat. Also, dass auch nochmal Kontakt aufgenommen wird, um zu gucken, wie geht es dem Opfer, braucht es vielleicht doch noch Hilfe, weiterführende Informationen oder dergleichen. Das sind so ein bisschen die Begriffe, die da so herumschwirren. Wir werden jetzt vor allem über Opferschutz reden. Im weiten Sinne umfasst das ja ganz viel. Und Opferschutz ist auch Aufgabe der Polizei. Wir hatten gerade festgehalten, die Opferhilfe nicht. Also wenn es wirklich darum geht, so psychosoziale Tätigkeiten zu machen, dann ist Polizei immer raus. Das ist auch etwas, was so generell gilt, ne? Polizei ist auch nicht pädagogisch tätig, sondern hat ein ganz klares Handlungsfeld und kann jetzt nicht ein Opfer so betreuen, dass man da eine Therapie ersetzt oder dergleichen. Aber trotzdem ist der Opferschutz bei der Polizei mittlerweile doch sehr fest verankert oder auch auf jeden Fall ein Aufgabenfeld. Ich habe mal so als Beispiel NRW, da haben wir jetzt so die stärksten Bezüge zu, mal herausgesucht. Da gibt es einen Runderlass, also da wird das tatsächlich vom Innenministerium auch ganz explizit so genannt, dass auch Opferschutz Aufgabe der Polizei ist. Und das bedeutet dann so etwas wie, dass die Polizei Informationen weitergeben muss, überhaupt über das Ermittlungsverfahren auch informieren muss, dass das Opfer weiß, was passiert jetzt eigentlich, an wen kann ich mich wenden, wenn ich noch Nachfragen habe, vielleicht auch zum Verfahren. Aber die Polizei soll auch feststellen, braucht das Opfer vielleicht doch noch weiterführende Hilfe? Also wäre es gut, darauf hinzuweisen, was für Opferhilfeeinrichtungen es gibt, zum Beispiel der Weiße Ring. Und explizit wird in dem Runderlass auch genannt, dass PolizistInnen Sekundärviktimisierung vermeiden sollen. Also die sollen dafür sensibilisiert werden, dass es schon was ausmacht, wie sie mit dem Opfer sprechen, ob vielleicht auch durch bestimmte Fragen, Suggestivfragen, vielleicht auch so eine Mitschuld vermittelt wird oder man das vielleicht irgendwie herunterspielt oder dergleichen. Also es kommt sehr auf die Kommunikation an und das sollten den PolizistInnen auch bewusst sein, dass sie halt sehr respektvoll, einfühlsam sprechen sollen, einen professionellen Umgang mit dem Opfer gewährleisten sollen.
Es gibt außerdem auch nichtstaatliche Hilfsorganisationen, an die sich Opfer von Straftaten wenden können und die eben diese Opferhilfe vornehmen. Die bekannteste Organisation ist vielleicht der Weiße Ring. Da kennt wahrscheinlich jede und jeder so einen Werbeflyer oder auch eine Anzeige irgendwo. Da können sich also Opfer hinwenden und kriegen zum Teil auch materielle Unterstützung nach einem Diebstahl oder ähnlichem, kriegen eine psychosoziale Unterstützung und haben einfach eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner. Dann gibt's diverse Hilfetelefone für Frauen beispielsweise. Und es gibt einige spezifische Vereine für Opfer von Rassismus, für Männer, die Opfer geworden sind und weiteres. Das ist jetzt wirklich nur so eine Auswahl. Außerdem gibt es eine Einrichtung, die ganz interessant ist. Gerade im Bereich der sexualisierten Gewalt ist es ja teilweise so, dass Geschädigte sich gar nicht trauen oder gar nicht wissen, will ich jetzt Anzeige erstatten oder was mache ich. Und da gibt es bei Universitätskliniken häufig, in Städten, in denen es keine Universitätskliniken gibt, dann an anderen Kliniken, sogenannte Gewaltambulanzen. Und die bieten die Möglichkeit, dass Geschädigte von körperlicher, sexualisierter Gewalt sich da erstmal hinwenden und tatsächlich ihre Verletzungen dokumentieren lassen. Also da werden dann DNA-Proben gesichert, da werden Fotos gemacht, da wird alles ärztlich festgehalten. Aber das wird nicht direkt an die Polizei weitergegeben, sondern die Daten werden erstmal aufbewahrt und dann kann sich die Person, die eben geschädigt wurde, erstmal überlegen, möchte ich, dass ich das weitergebe oder nicht. Das Wichtige ist nur in dem Moment, dass ja häufig, wenn eben, ja, sag jetzt mal so blöd, Schäden am Körper verursacht wurden, dass man das ja irgendwie dokumentieren muss und das eben innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen auch äußerlich erstmal abklingt, dann nicht mehr zu dokumentieren ist. Und insofern ist das ein Punkt, an dem man hier sagen kann, okay, ich sichere das erstmal und kann dann immer noch überlegen, was ich damit machen möchte.
Eine ganz wichtige Einrichtung, zumal ja hier auch medizinisches Fachpersonal ist, was halt geschult darauf ist, diese Sachen zu sichern. Also da geht es ja nicht nur alleine um ärztliche Versorgung, sondern genau um diesen Gedanken, wie kann man das auch für ein mögliches Strafverfahren dann sichern. Wir hatten in der letzten Folge schon mal skizziert, dass es seit den 70er Jahren eine Zunahme gibt von verschiedenen Opferrechten. Also dass wir auf gesetzlicher Ebene ganz viele Initiativen und Neuerungen sehen, die hauptsächlich dazu beitragen sollen, dass Sekundärviktimisierung vermindert wird, kann man so ganz grob zusammenfassen. Also dass Opfer mehr Rechte bekommen, mehr Unterstützungsmöglichkeiten im Strafverfahren. 1976 war das als erstes das Opferentschädigungsgesetz und das hat vorgesehen, dass Opfer Geldzahlungen bekommen, wenn sie ein Gewaltdelikt erlebt haben und das nicht vom Täter, von der Täterin kompensiert bekommen können. Und das war so ein Gedanke, dass der Staat eine Verantwortung trägt, wenn jemand geschädigt wird, dass das auch ein Zeichen ist, dass der Staat in seiner Sicherungsfunktion quasi versagt hat und auch eine Verantwortung trägt, wenn jemand Gewaltopfer wird, um sich um diesen zu kümmern. In der Folge gab es 87 noch das erste Opferschutzgesetz und das wurde in den nächsten Jahren immer weiter reformiert, bis hin auch dazu, dass bestimmte EU-Richtlinien aufgenommen werden mussten. Also man sieht, das ist nicht nur ein Thema, was in Deutschland passiert, sondern auch in anderen Ländern. Und es gibt mittlerweile auch EU-Richtlinien, die da bestimmte Mindeststandards für Opfer festsetzen. Wir können gar nicht auf alle einzelnen Gesetze eingehen. Aber wenn man vielleicht versucht, ein bisschen die wesentlichen Punkte herauszuarbeiten, dann sind es auf jeden Fall mehr Beteiligungsrechte für Opfer, mehr Informationsrechte, also dass das Opfer im Strafverfahren nicht nur so eine alleinige Funktion des Zeugen, der Zeugin hat, sondern auch ein Recht darauf hat, bestimmte Sachen zu wissen. Aber auch bestimmte Beteiligungsmöglichkeiten wie die Nebenklage, wodurch das Opfer auch eine ganz andere Rolle im Prozess bekommt. Interessant war 99 auch die Einführung der Mediation, ganz bekannt der sogenannte Täter-Opfer-Ausgleich, auf den werden wir in einer gesonderten Folge nochmal näher eingehen. Ganz explizit zur Vermeidung von sekundärer Viktimisierung wurde vor einigen Jahren bundesweit die sogenannte psychosoziale Prozessbegleitung eingeführt. Auch hierüber werden wir nochmal eine gesonderte Folge machen.
Du hast gerade schon angeschnitten, dass es mehr Informationsrechte für Geschädigte bzw. Opfer gibt. Da führe ich vielleicht mal ganz kurz auf, was dazugehört. Also beispielsweise, dass es eine Information an die Opfer gibt, wie eigentlich das Gericht abschließend entschieden hat oder auch wenn etwas eingestellt wurde. Also man kriegt einfach einen Brief, in dem das steht. Das ist gar nicht so schlecht, denn bis dahin war man tatsächlich abgeschirmt davon und hatte keine Ahnung, wann was abgeschlossen wurde. Und einfach diesen Brief zu kriegen, bringt dann doch den Menschen nochmal eine gewisse, ja vielleicht so einen Abschluss auch. Es gibt eine Information darüber, ob Untersuchungshaft verhängt wurde, wann die beendigt wurde und auch wann eine Strafhaft beendigt wird oder Vollzugslockerungen. Wenn eine beschuldigte Person flieht oder mittlerweile verurteilte Person, wird man darüber informiert. Man hat die Möglichkeit, Akteneinsicht zu nehmen und darüber hinaus wird man auch vor dem Verfahren oder im Verlauf des Verfahrens informiert, welche Rechte man eigentlich hat. Zudem gibt es die Möglichkeit, einen Anwalt oder eine Anwältin einzubeziehen. Es wurde auch der Persönlichkeitsschutz von ZeugInnen und Opfern gestärkt. Man kann jetzt auch ZeugInnen-Aussagen in der Abwesenheit des oder der Angeklagten machen. Man kann die Öffentlichkeit ausschließen lassen, wenn man sagt, ich möchte solche Dinge nicht vor einem großen Publikum besprechen. Man hat die Möglichkeiten auf eine Privatklage, auf einen Strafantrag, und man kann auch ein Klageerzwingungsverfahren anstreben. Das heißt, da wird eine herbeigeführte Einstellung nochmal überprüft und gegebenenfalls kann man dann eben eine Entscheidung durch das OLG herbeiführen lassen. Und schließlich gibt es noch die Möglichkeit zur Nebenklage. Da kann man sich dann der öffentlichen Klage anschließen und der, die Klägerin, also das Opfer der Straftat beziehungsweise deren Anwältin, ist dann so eine Art von zweitem Staatsanwalt, zweiter Staatsanwältin. Die sitzt dann auch tatsächlich neben dem Staatsanwalt oder der Staatsanwältin und hat in diesem Fall aber keine Verpflichtung zur Objektivität, sondern kann sich tatsächlich auch als Opferanwältin verstehen. Da gibt es gewisse Voraussetzungen, das geht nicht bei allen Delikten, aber beispielsweise bei Delikten gegen die sexuelle Selbstbestimmung.
Ich könnte mir vorstellen, dass manche ein bisschen irritiert sind, dass es davor solche Möglichkeiten nicht gab oder dass das so eingeführt wurde. Und ich glaube, man muss sich immer vergegenwärtigen, dass eigentlich für das Strafverfahren das Opfer keine große Rolle spielt. Also das ist anders als im Zivilverfahren, wo zwei verschiedene Parteien irgendwie darüber streiten, wie hoch irgendein Gartenzaun sein darf oder dergleichen. Beim Strafverfahren geht es ja darum, dass der Staat sich mit dem Täter, Täterin auseinandersetzt oder nachweist, ist die Person schuldig und entscheidet, was passiert mit dem Täter und der Täterin. Und das hat auch eine Funktion, dass es nicht das Opfer sein soll, was darüber entscheidet, sondern dass der Staat hier rational, gerecht, gleich auf gewissen Grundsätzen fußend straft. Also das muss man auch mit betrachten und manchmal wird das auch kritisiert, dass das Opfer mehr und mehr solche Rechte hat und immer mehr in dieses Strafverfahren reinkommt, weil eigentlich gibt es auch gute Gründe dafür, dass das eine Sache ist zwischen Staat und angeklagter Person. Aber wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, dass die betroffene Person einer Straftat, das Opfer, sehr viele negative Folgen durch dieses Strafverfahren erleben kann und auch durch die Tat als solches, wurden mehr und mehr solche Möglichkeiten eingeführt. Eine weitere ist die Schadenswiedergutmachung. Lange Zeit war das als Opferentschädigungsgesetz geregelt, bis Ende 2023. Heute ist es rechtlich woanders untergebracht, im 14. Sozialgesetzbuch. Und die Idee dabei ist, wie eben schon kurz so skizziert, dass Betroffene auf ihren finanziellen Schäden auch nicht sitzen bleiben sollen, wenn der Täter, die Täterin das irgendwie nicht zahlen kann oder vielleicht ja auch gar nicht ermittelt wurde. Dass der Staat dafür einsteht, wenn jemand von einer Straftat betroffen ist. Das war nicht für alle Straftaten so, sondern bezieht sich vor allem auf Gewalttaten und da kann es zum Beispiel um Krankenbehandlungskosten gehen, aber sogar auch für die Angehörigen so etwas wie Bestattungsgeld gezahlt werden. Weitere Möglichkeit der Schadenswiedergutmachung ist das sogenannte Adhäsionsverfahren, auch 2-in-1-Verfahren genannt. Da ist die Idee, dass zivilrechtliche Ansprüche, also zum Beispiel um irgendwelche finanziellen Schäden entschädigt zu bekommen, auch schon im Strafprozess mitverhandelt werden können. Also dass man sowohl so ein Zivilverfahren als auch ein Strafverfahren in einem macht. Das ist von der Idee irgendwie gar nicht so schlecht, aber meines Wissens nach kommt das in der Praxis gar nicht so häufig vor und ist auch gar nicht so leicht umzusetzen, weil RichterInnen natürlich spezialisiert sind und jemand, der die ganze Zeit Strafprozesse macht, nicht mal einfach so eben noch Sachen aus dem Zivilrecht so mitmacht. Deswegen ist meine Kenntnis, dass es in der Praxis gar nicht so häufig vorkommt. Weitere Möglichkeiten sind noch der Täter-Opfer-Ausgleich und die psychosoziale Prozessbegleitung, aber auf die gehen wir nochmal in gesonderten Folgen ein.
Dann schauen wir uns doch jetzt mal an, welche empirischen Erkenntnisse gibt es eigentlich zur sekundären Viktimisierung. Dazu muss man sagen, es gibt einige, es ist aber auch nicht so breit untersucht, wie man vielleicht denken könnte. Wir haben jetzt mal 2 aktuelle herausgegriffen. Als erstes die Weiße Ring-Studie. Das ist eine Studie, wie der Name verrät, vom Weißen Ring durchgeführt und im Jahr 2017 wurden die Ergebnisse herausgegeben. Titel: Belastungen von Opfern in Ermittlungsverfahren. Wie haben die das methodisch gemacht? Die haben sich Gerichtsakten angesehen, haben Betroffene gefragt, Interviews mit Opfern geführt und Gruppendiskussionen mit ExpertInnen aus dem Bereich Opferschutz. Und sie haben sich auf schwere Straftaten fokussiert, also Wohnungseinbruchsdiebstahl, Gewaltdelikte und Sexualdelikte. Wir berichten jetzt hier die Befunde aus dem Bereich Sexualdelikte. Bei fast 20% der Sexualdelikte zeigte sich, dass die Opfer 2 Stunden oder länger vom Kriminaldauerdienst vernommen wurden. Und es gab aus den Akten durchaus Hinweise, dass die Glaubwürdigkeit des Opfers angezweifelt wurde. Da würden jetzt wahrscheinlich JuristInnen sagen, ja, man muss ja erstmal in beide Richtungen ermitteln und eben auch gucken, ergibt sich die Geschichte so, dass es Hinweise für die Schuld eines Täters, einer Täterin gibt oder eben auch entlastende Hinweise. Insofern, ja, aus Opfersicht schrecklich, dass man angezweifelt wird, aber aus so einer Ermittlungssicht ist das durchaus auch etwas, was erfragt werden muss.
Ich glaube, das ist auch immer so dieser Zwiespalt. Polizei will ja gute Vernehmungen dann auch durchführen und da gehört es halt dazu, genau nachzufragen und nochmal vielleicht sich Sachen erzählen zu lassen. Aber für das Opfer kann das dann noch eher suggerieren, man glaubt mir nicht. Ne? Also gerade wenn solche Sätze vielleicht fallen wie, sind Sie sich da sicher oder dergleichen. Und ich glaube, wichtig ist vor allem, dass PolizistInnen das bewusst ist und sie das vielleicht auch mitformulieren können. Ne? Dass sie das erklären, warum sie nochmal so nachfragen, dass sie das so machen müssen und dass es darum geht, dass man das gut dokumentieren kann oder so. Also da ist schon viel mit Kommunikation geholfen, wenn einem bewusst ist, was beim Opfer ankommen kann oder wie ein Opfer bestimmte Fragen vielleicht verstehen kann.
Also wir haben angesprochen, welche Rechte und Informationsrechte ein Opfer, eine geschädigte Person eigentlich hat. Und da zeigt sich in den Akten, dass das entweder nicht dokumentiert wird oder tatsächlich nicht flächendeckend übermittelt wird. Denn nur in einem Viertel der Akten hat sich gezeigt, dass die Informationen über die Opferrechte auch dokumentiert waren. Die Möglichkeit der Videovernehmung, die ja gerade bei sexualisierter Gewalt eigentlich sicherstellen soll, dass Geschädigte nicht wiederholt über so ein traumatisches Erlebnis berichten müssen, um ihre psychische Gesundheit nicht ohne Not erneut zu beeinträchtigen. Aber von dieser Möglichkeit wurde nur in 20% der Fälle Gebrauch gemacht. Und das ist ja eigentlich ein Mittel, was tatsächlich zum Schutz der Opfer hier auch eingeführt wurde. Und außerdem dauern die Verfahren sehr lange. Also 11% der Fälle, da dauerte das Verfahren über ein Jahr. Also was sich Opfer und Geschädigte ja immer wünschen, ist, dass die Dinge zu einem Abschluss gebracht werden, damit, dass man da auch weitermachen kann, dass man das einmal irgendwie bearbeitet hat. Und wenn das dann ein Jahr und länger dauert, dann ist das natürlich eine Zeit, die einem schon auch sehr mitnimmt.
Ja, und es ist auch gerade bei den Fällen schwierig, wo Aussage gegen Aussage steht, was wir ja häufig bei Sexualdelikten haben, dass das Opfer einfach nicht viele Beweise da bringen kann. Und dann ist auch eine lange Verfahrensdauer auch schwierig, weil dann die Vernehmung vor Gericht dann einfach auch nochmal sehr, sehr viel später ist. Das kann auch die Glaubwürdigkeit dann wieder irgendwie beschränken, dass man sich an vielleicht bestimmte Details nicht mehr so erinnert oder daran, was man davor oder nachgemacht hat, wie auch immer. Es tut der Sache einfach nicht gut, dass dann so viel Zeit vergangen ist.
Aus der Opferbefragung hat man dann nochmal ein ganz gutes Bild bekommen, wie es den Menschen geht. Und fast 2/3 geben an, dass sie sich durch das Verfahren sehr stark belastet fühlen. 13% haben die Vernehmung als unfreundlich, 18% als abwertend erlebt. Also diese Kommunikation eben, dass man beide Richtungen erfragen muss, scheint hier tatsächlich nicht funktioniert zu haben. 23% fühlten sich durch die Vernehmung verunsichert und 13% fühlten, dass ihnen indirekt vielleicht ein Vorwurf gemacht wurde, dass sie doch mitschuldig seien. Viele gaben an, dass sie nicht über die Rechte oder Hilfsangebote informiert wurden. Und die Gruppendiskussionen mit den Opferhilfebeauftragten bestätigten diese Bilder nochmal. Also da gab es auch den Hinweis, dass die Geschädigten sehr wenig Informationen erhalten und dass sie häufig sehr unvorbereitet in ein Verfahren reingehen oder dann auch vor Gericht sehr unvorbereitet dastehen.
Ferner wurden auch Interviews mit schwer traumatisierten Menschen geführt im Rahmen dieser Studie. Und ein Befund in diesem Zusammenhang ist, dass diese Schwierigkeit, über so schwere Taten zu sprechen, auch psychologisch gesehen ein Schutzmechanismus ist, insbesondere kurz nach der Tat. Da ist der Körper, die Psyche gar nicht unbedingt bereit, sondern schützt sich erstmal, um das alles zu verarbeiten. Und man kann vielleicht gar nicht so viel erinnern oder darüber sprechen. Das ist aber konträr zu dem, was die Polizei braucht. Die braucht ja gerade schnell nach der Tat viele Informationen, um zu wissen, wo sie in den Ermittlungen weiter ansetzen muss. Eine weitere Studie wurde von der Kriminalistisch-Kriminologischen Forschungsstelle des LKA NRW durchgeführt. Sexuelle Gewalt gegen Frauen hieß das Forschungsprojekt, hat 2018 begonnen. Und auch hier hat man verschiedene Methoden eingesetzt. Also man hat in einem sehr großen Umfang staatsanwaltschaftliche Ermittlungsakten analysiert. Man hat 18 Interviews mit polizeilichen SachbearbeiterInnen geführt, aber auch Interviews mit Opfern und Expertinnen aus dem Bereich der Opferhilfe. Und auch hier Gruppendiskussionen mit Menschen aus Opferhilfe, Polizei, Justiz, sozialen Arbeit. Wir versuchen hier mal die Befunde zu skizzieren. Was waren so die Kernerkenntnisse? In den Gruppendiskussionen zeigte sich, dass es ein Spannungsfeld dieser verschiedenen Institutionen gibt, die an so einem Strafverfahren irgendwo beteiligt sind. Also die Perspektive der Opfer, des Gerichts, Rechtsbeistand und der Opferhilfe, das können doch sehr unterschiedliche Perspektiven sein und sehr unterschiedliche Interessen und Abläufe. Bei Polizei und Gericht beispielsweise gibt es wiederholte Vernehmungen und für das Opfer ist es manchmal gar nicht so leicht zu erkennen, wer will eigentlich was von mir. Also die Opferhilfeorganisation vielleicht was anderes, um zu wissen, wo kann man noch anknüpfen als Polizei und Gericht. Dann gibt es vielleicht sogar noch einen Anwalt, eine Anwältin, die berät bezüglich der Nebenklage und es ist unklar, mit wem darf ich eigentlich über was sprechen. Psychosoziale Prozessbegleitung, wo wir noch näher drauf eingehen, darf zum Beispiel gar nicht über die Tat sprechen mit der betroffenen Person und das kann erstmal schon sehr herausfordernd sein, diese verschiedenen unterschiedlichen Institutionen. Dann wurde auch hier bestätigt, dass Opfer bei einer Anzeige häufig überhaupt nicht wissen, was noch auf sie zukommt, wie das alles weiter ablaufen wird.
Insgesamt haben sich so 4 zentrale Folgen für das Opfer durch das Strafverfahren gezeigt in dieser Untersuchung. Das ist zum einen eine Überforderung vom Verfahren selbst. Es ist aber auch eine Ermüdung durch diese langen Verfahren, dass eben dieser Wunsch ist, es muss doch mal aufhören, man muss doch mal zu einem Abschluss kommen. Die Glaubwürdigkeitsfragen, die aus rechtlicher Sicht sicher zurechtgestellt werden, belasten aber so ein Opfer, das ja bereits einmal Opfer wurde und so ausgeliefert war, nochmal zusätzlich und dann insgesamt eine Entmachtung, weil sie eben auch nicht mehr die Rolle und die Herrschaft über das Verfahren haben, wenn das einmal läuft.
Und man muss dabei auch beachten, dass es durchaus auch Personen gibt in diesem ganzen Verfahren, die tatsächlich die Glaubwürdigkeit in Frage stellen. Also man denke auch gerade an den Anwalt, die Anwältin des Angeklagten, der angeklagten Person. Hier kann es durchaus zu sehr unangenehmen, sehr respektlosen Vernehmungen auch kommen oder Fragen kommen in dem Zusammenhang. Also da passiert doch einiges auch, was man sich erstmal so nicht vorstellen kann.
Dann gibt es ja auch die Möglichkeit, Glaubwürdigkeitsgutachten zu erstellen, also wo man tatsächlich dann als Opfer, als geschädigte Person begutachtet wird von einer Psychologin oder einem Psychologen. Im Hinblick darauf ist diese Person glaubwürdig, ein glaubwürdiger Zeuge, eine glaubwürdige Zeugin und das kann auch als sehr belastend wahrgenommen werden, weil man eben nochmal so entmachtet wird und denkt, wieso, was muss ich denn jetzt hier noch alles durchmachen? Mir ist das doch schon passiert, genügt das nicht?
Ja. Und dann ist ja auch die Frage, wie bestimmte Emotionen oder andere Aussagen so auch psychisch quasi interpretiert werden. Also da äußern sich ja nicht nur Menschen mit psychologischem Sachverstand zu, sondern Emotionen werden ja auch vom Gericht interpretiert. Als Beispiel wurde in den Interviews genannt, dass beispielsweise so die Emotion Wut interpretiert wird, wie, naja, wenn jemand wütend ist, dann kann die Person ja nicht traumatisiert sein. Und gerade Traumatisierte können aber auch wütend sein zur Stabilisierung, also um das erstmal so auch von sich zu weisen. Das kann auch eine sehr gute Sache sein, die eigentlich dann in der therapeutischen, unterstützenden Arbeit eher gefördert wird. Und das läuft dann so konträr zum Gerichtsverfahren. Oder ich erinnere mich auch an andere Beispiele, die ich mal gehört habe, da ging es darum, dass eine Person, Opfer von sexualisierter Gewalt, sehr detailliert vor Gericht beschrieben hat, was passiert ist und das Kerngeschehen, also wo es dann wirklich um die Straftat ging, ganz kurz und sehr, sehr nüchtern beschrieben hat. Und das fand das Gericht dann auch unglaubwürdig, weil es an der Stelle ja nicht geweint hat. Aber dass das gerade so ein Schutz ist, ne, dass man bestimmte Sachen vielleicht gar nicht anders erzählen kann als sehr nüchtern und rational kurz, um da gar nicht wieder sich so emotional drauf einzulassen. Das wird dann teilweise gar nicht gesehen und ja, es gibt auch keine standardmäßigen Schulungen vom Gericht. Also wenn RichterInnen sich da schulen lassen, ist das häufig dann doch eher auf freiwilligen Basis. Das heißt, wir haben da auch eine große Unkenntnis zu Folgen von Viktimisierung und psychischer Verarbeitung.
Dann gucken wir jetzt nochmal auf die Polizei. Wie wird der Kontakt zur Polizei wahrgenommen durch die Geschädigten bzw. Opfer? Interessanterweise nehmen die den Erstkontakt, also mit der Person, mit der sie zuerst sprechen, im Wach- und Wechseldienst, häufig als relativ gut wahr. Die Belastung wird erst in der tatsächlichen Vernehmung deutlich, die dann bei der Kriminalpolizei stattfindet.
Was man in dem Zusammenhang auch betonen kann, ist, dem Opfer geht es nicht unbedingt nur darum, dass der Täter, die Täterin hoch bestraft wird. Also das alleine ist jetzt nicht das, was dann die Tat leichter verarbeiten lässt und dann ist alles gut, sondern da gibt es ganz, ganz viele Schritte, die für das Opfer enorm wichtig sind. Und das ist gerade so etwas wie gesehen werden in dem, was mir passiert ist, dass mir einem geglaubt wird und dann kommt es häufig gar nicht so auf die Strafhöhe an.
Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Zusammengefasst lässt sich sagen, sekundäre Viktimisierung bedeutet die Viktimisierung, die nach der Straftat geschieht, im Kontakt mit dem sozialen Umfeld, aber vor allem auch mit den Behörden der Polizei und den Gerichten der Justiz insgesamt. Seit den 1970er Jahren gibt es viele Gesetzesinitiativen, um Opfer bei der Bewältigung zu unterstützen, um sie in ihren Rechten zu stärken und auch sekundäre Viktimisierung zu verhindern. Trotzdem ist ein Strafverfahren gerade für Opfer von schwerer Gewalt oftmals sehr belastend. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.